Hey Waldemar, ich freue mich, dass wir heute die erste Folge der zweiten Staffel des Podcasts Sicherheitsfragen, dem ÖDIF Informationssicherheitspodcast für Entscheidungsträger, aufnehmen.
Ja, gut erholt nach dem Sommerloch, Sommerurlaub oder wie man auch immer man das bezeichnen könnte.
Sehr gut. Was hast du denn gemacht in deinem Urlaub?
Ach, das Übliche halt, ne? Ein bisschen mit der Familie, den Garten genossen. So, normal wollte dann logischerweise so ein bisschen Fußball spielen, also habe ich gleich so ein Falttor im Garten aufgestellt mit ihm, das Ganze, cool. Den Ball mal ein bisschen hinterher getreten und naja, meine Tochter, die macht das natürlich auch gerne mit. Schön. Wie war's bei dir?
So ähnlich. Ich habe allerdings nicht Fußball gespielt, sondern ich hatte die Möglichkeit, mich mit einem Fußball-Schiedsrichter zu unterhalten. Sogar mit einem der bekanntesten Fußballschiedsrichter Deutschlands, mit dem Dennis Aitekin, und konnte für uns beide ein kleines Interview führen. Und ich denke, vielleicht teilen wir das gleich mal mit dem Publikum.
Das klingt nach einem guten Plan.
Dann los. Willkommen zum Podcast Sicherheitsfragen, dem ÖDIF Informationssicherheitspodcast für Entscheidungsträger. Heute geht's mal nicht um Firewalls, Frameworks oder Forensik, sondern um etwas, das alle CISOs und CEOs kennen: Entscheidungen unter Druck. Und deswegen freue ich mich ganz besonders über meinen heutigen Gast, Dennis Aitekin, einer der bekanntesten deutschen Fußballschiedsrichter, mehrfach ausgezeichnet, international erfahren und jemand, der es gewohnt ist, innerhalb von Sekunden zu entscheiden, während Millionen von Menschen zuschauen. Wir sprechen darüber, wie man in hitzigen Momenten einen kühlen Kopf bewahrt, was Verantwortung bedeutet, wenn es keine perfekte Lösung gibt, und was Führungskräfte aus dem Stadium für ihre Rolle im Unternehmen lernen können. Herzlich willkommen, Dennis Aitekin. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Super. Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, gab es eine Entscheidung, die Sie nachhaltig geprägt hat, im positiven oder negativen Sinn? Denn manche Entscheidungen, die wir treffen, hinterlassen ja schon Spuren.
Ja, also ich meine, ich habe so viele Entscheidungen getroffen und sehr viele falsche auch. Und dubioserweise merke ich mir immer nur die falschen. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich habe natürlich auch ab und zu mal, liege ich auch mal richtig. Das ist ja wichtig in unserem Job. Aber tatsächlich, das, was mich geprägt hat, auch meine Persönlichkeit, würde ich schon fast sagen. Also es ist sehr, sehr lange her. An so eine Entscheidung kann sich kein Mensch erinnern, weil es eigentlich ein ganz normales Bundesligaspiel war. Es war Mainz gegen Gladbach und ich habe einen Elfmeter übersehen. Für die Gladbacher, also es hätte Elfmeter für Borussia Mönchengladbach geben müssen. Und es war eine ziemlich schwerwiegende Entscheidung deswegen, weil es da um sehr viel ging. Und da habe ich erst so die Wucht auch gemerkt der Medien. Also da war ich relativ neu in der Bundesliga, also relativ frisch. Und ich hatte noch nie so eine mediale Wucht, so viel Gegenwind und so viel Gegenwehr letztendlich. Und das hat mich dann schon geprägt und da macht man sich dann schon Gedanken und sagt, okay, wie gehe ich eigentlich zukünftig mit sowas um?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn dann die Medien einen da mit Fragen löchern und sagen, ja, war das richtig, war das nicht? Und sie mussten ja die Entscheidung wahrscheinlich in dem Moment treffen, dass das einem bleibt. Das passt eigentlich genau zu der zweiten Frage. Wir haben das in dem IT-Security-Bereich auch manchmal, wenn es tatsächlich zu einem Vorfall kommt und Führungskräfte dann im Rampenlicht stehen und kurz einfach innerhalb von Minuten oder Stunden Entscheidungen treffen müssen. Wie gehen Sie jetzt heute damit um, wenn Sie eigentlich ja genau wissen, dass Ihre Entscheidung von Millionen von Menschen gesehen wird, also, und bewertet wird, wie Sie gerade gesagt haben, ja, auch in den Medien?
Ja, also ich muss sagen, ich habe so ein bisschen den Kontext auch für mich geändert. Sie müssen sich das vorstellen, ich meine, niemand zwingt mich ja, diesen Job zu machen. Mhm. Das ist ja das Schöne. Okay. Und weil mich niemand zwingt, denke ich mir immer, es gehört einfach dazu. Mhm. Also natürlich bereite ich mich optimal vor, okay, und mache alles, damit wir wirklich ja entscheidungsfähig sind, dass wir im Optimalfall auch die richtige Entscheidung treffen. Aber es ist eben so, dass Fehler dazugehören in unserem Job, dass wir ja nicht alles wahrnehmen können. Also Wissenschaftler sagen ja, wir sind physiologisch limitiert. Also wir können eben einfach nicht alles wahrnehmen. Und dieser Herausforderung stelle ich mich und versuche natürlich in dem Moment mit bestem Wissen und Gewissen zu handeln. Wenn es zu einer Fehlentscheidung kommt, natürlich analysiert man das, aber prinzipiell ist so die Grundeinstellung, dass ich sage, okay, ich bin freiwillig hier, ich übernehme die Verantwortung und es gehört dazu, dass Fehler passieren. Und das macht's. Ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt das dann auf die leichte Schulter nehme, aber es macht eben klar, dass diejenigen, die Verantwortung tragen und auch die Verantwortung übernehmen, an der einen oder anderen Stelle eben auch mal daneben liegen werden und sich da zu grämen und dann die ganze Zeit zu überlegen oder in dieser Angst zu leben, Fehler zu machen, das ist ja erst recht nicht fördernd.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist es einfach wirklich Ihre innere Überzeugung. Sie haben irgendwann mal für sich die Entscheidung getroffen, ich mache das, ich gehe diesen Weg und nehme das einfach als Teil des Jobs in Kauf, dass das eben passieren kann.
Genau.
Toll. Wir haben es ja manchmal auch in der Cybersecurity, dass die Entscheidungen selten schwarz oder weiß sind. Also es gibt nicht die eine richtige Entscheidung oder die eine komplett falsche Entscheidung. Und oft muss das eben innerhalb auch kürzester Zeit passieren. Wie schaffen Sie es in unübersichtlichen Situationen, in so einem Spiel, wo wirklich Action ist, schnell eine Entscheidung zu treffen, die Sie auch vertreten können? Weil ich glaube, Sie sagen ja in einem Ihrer Vorträge, wo ist mein nächstes Problem?
Ja, ja.
Können Sie mir da ein Beispiel geben?
Ja, also so die Grundlage, also wir haben ja unterschiedliche Entscheidungsstrategien natürlich. Also man geht ja nicht einfach in so ein Bundesligaspiel und denkt sich, oh ja, es wird schon alles gut gehen, sondern also das Ganze beginnt ja wirklich ganz vorne mit der Vorbereitung. Also das heißt, der ein oder andere hat vielleicht auch mal so ein bisschen Einblick gehabt in den Job eines Schiedsrichters. Es gibt ja so einige Dokus mittlerweile auch über unseren Job. Ja. Aber tatsächlich ist es so, dass wir uns wahnsinnig detailliert auf die Spiele vorbereiten. Das heißt, wir haben wahnsinnig viele Tools. Wir können wirklich, ich kann mir jeden Eckball von Arminia Bielefeld in den letzten 20 Jahren anschauen. Und zwar nur die Ecken, wenn ich möchte. Ich kann mir auch jeden Freistoß angucken, jeden Einwurf, jeden Spielzug, jeden Spieler, jedes Foul. Also wir sind so detailliert letztendlich unterwegs mit unterschiedlichen Tools, dass wir uns natürlich jetzt überlegen müssen, bei so viel Daten, die wir uns zur Verfügung stehen haben, wie geht man damit um? Und das, was ich mache, ist, ich überlege immer, was sind meine persönlichen Schwächen? Also ein ganz einfaches Thema, ich bin eben nicht der schnellste Schiedsrichter. Genau genommen der langsamste wahrscheinlich. Und weil ich nicht so schnell bin, heißt es, ich komme nicht so schnell hinterher. Also muss ich überlegen, ich muss immer einen Schritt voraus sein. Also was mache ich? Ich analysiere das Spielsystem der Mannschaften. Wie spielen die? Was machen sie, wenn sie den Ball erobern? Was machen sie, wenn sie den Ball verlieren? Also am Ende ist es eine, ja, erstmal diese permanente Vorbereitung, sehr detaillierte Vorbereitung und natürlich auch die Demut vor der Aufgabe. Also ich meine, natürlich mit einer gewissen Erfahrung passiert ja eins, dass wir uns dann vielleicht vorstellen, naja, ich bin ja jetzt so erfahren, ich kann jetzt mal vielleicht ein Spiel, was in der dritten Liga, ich jetzt ohne die dritte Liga abzuwerten, aber ich könnte ja mich hinstellen und sagen, naja, als erfahrener Bundesliga-Schiedsrichter könnte man ja so ein Drittligaspiel auch ganz einfach leiten. Aber gerade dann passieren Fehler. Ja. Und ich glaube auch im Unternehmenskontext haben wir genau diese gleichen Situationen, dass Leute wahnsinnig viel Erfahrung haben und in manchen Situationen sich denken, ah, das kriege ich auch schon so hin. Und dann passieren Fehler. Also die Demut vor der Aufgabe nicht verlieren und eine optimale Vorbereitung. Das ist so die Grundlage erstmal. Und dann geht's natürlich ins Spiel. Also wenn ich dann im Spiel bin und im Spiel wahrnehme, wie spielen die eigentlich? Also spielen die wirklich nach diesem System, wo ich mich vorbereite? Also es kann ja auch mal passieren, dass sie plötzlich alles umstellen. Ja. Und wenn die umstellen, wie reagiere ich dann eigentlich? Also welche Szenarien habe ich? Was mache ich, wenn die jetzt doch keine, also für mich ist zum Beispiel am schlimmsten, wenn Mannschaften ganz lange Bälle schlagen, weil da muss ich ja besonders viel laufen. Oder noch schlimmer ist für uns immer, wenn so ein kontrollierter Aufbau ist, aber die Mannschaften den Ball quasi abrupt verlieren. Also wenn ein Spieler einen Ball verliert, dann passiert meistens Chaos. Also und deswegen muss man sich natürlich dort Strategien überlegen, welcher Fall tritt gerade ein, spielen die dieses System und wenn dann sowas natürlich passiert, dann ist man im Optimalfall auch gut vorbereitet. Wenn aber nicht und man hat letztendlich jetzt eine Situation, die sehr unübersichtlich ist und man weiß jetzt gerade nicht, wie man am besten agiert, helfen mir sehr stark Automatismen. Also ich meine, wir Schiedsrichter müssen innerhalb von 0,8 Sekunden optimalerweise Entscheidungen treffen. Und warum 0,8 Sekunden? Es gab mal eine Studie in England, da hat man tatsächlich geforscht und getestet, wann empfinden Zuschauer den Schiedsrichter als unsicher.
Okay.
Und die erwartete Reaktionszeit lag bei 0,8 Sekunden tatsächlich. Und natürlich in 0,8 Sekunden eine Entscheidung zu treffen, ist manchmal schon sehr, das ist schon eine Herausforderung. Das heißt, deswegen bin ich eigentlich permanent auf der Suche nach bekannten Mustern. Also beispielsweise, wenn ich erfasse, der Spieler ist letzter Mann, dann weiß ich, wenn dieser Spieler einen Foul macht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er eine rote Karte bekommt, ja sehr hoch. Das heißt, ich habe schon eine Entscheidungskette in meinem Kopf. Sobald ich die eine Situation A erfasse, weiß ich eigentlich, das kenne ich, löse ich eine Entscheidungskette aus. Und diese Automatismen letztendlich, die wir nutzen, gibt es ja auch in der Wissenschaft, wird ja darüber auch sehr häufig ja gesprochen, über Automatismen, damit wir eben kognitiv präsent bleiben. Die Hauptherausforderung unserer Zeit ist ja, dass wir kognitiv müde sind, weil wir zu viel entscheiden. Und am Ende ist es ja, die Wissenschaftler sagen ja Decision Fatigue dazu, also diese Entscheidungsmüdigkeit. Und das nichts anderes ist bei uns. Wenn wir zu viel entscheiden die ganze Zeit, dann werde ich kognitiv müde, dann neige ich eher dazu, Fehler zu machen. Also muss ich mir überlegen, wie kann ich kognitive Ressourcen sparen? Und die spare ich mir dadurch, dass ich eben in bestimmten Situationen nach bekannten Mustern suche. Und wenn ich dieses Muster erfasse, dann löse ich diese Entscheidungskette aus, um dann eben tatsächlich im Optimalfall natürlich die richtige Entscheidung zu treffen. Aber auch da passieren natürlich Fehlentscheidungen. Aber zumindest bin ich in der Lage, relativ schnell zu entscheiden.
Ich höre jetzt so ein bisschen raus, dass Sie natürlich durch die vielen Daten, die Sie da zur Verfügung haben, wo Sie gerade gesagt haben, Sie können sich jede Ecke über aus N Spielen anschauen, natürlich eine Wahnsinnsmöglichkeit haben, auch eben diese Entscheidungen vorzubereiten und sich dafür auch die Zeit nehmen, das zu tun. Ich sehe das häufig in der Cybersecurity. Wir haben zwar nicht so viele Daten, aber manchmal die ein oder anderen Unternehmen dann doch. Aber wir nehmen uns oft nicht die Zeit, uns wirklich so detailliert vorzubereiten, so detaillierte Krisensimulationen durchzuführen oder Entscheidungsbäume eben vorzubereiten, zu sagen, okay, wenn der Fall eintritt, wie reagiere ich? Wenn Muster X auftritt, was tue ich dann an der Stelle? Das finde ich faszinierend. Ich frage mich nur, sehen Sie das als Teil Ihrer Aufgabe als Schiedsrichter? Weil das, was, wie Sie von außen gesehen werden, ist ja das, was Sie auf dem Spielfeld tun. Das sehen die Menschen.
Ja, ja.
Aber das alles, was davor passiert, das sieht ja keiner. Ja,
also die Hauptarbeit wird ja eigentlich im Dunkeln letztendlich erledigt. Also jetzt tatsächlich ist es so, jeden Tag Training.
Ja.
Egal, wo ich bin, egal in welcher Stadt, egal, ob ich auf Reisen bin oder nicht auf Reisen bin, ich plane alles da, also um diese Trainings herum, aber auch um diese Vorbereitung, also auch die inhaltliche Vorbereitung herum. Das heißt, natürlich ist das ein relevanter Baustein, um am Ende ein guter Entscheider zu sein. Das kriege ich nur dann hin, wenn ich wirklich in meinem Fall zumindest körperlich vorbereitet bin auf der einen Seite, aber auch eben datenbasiert gut vorbereitet bin. Ich kann, natürlich kann ich mich datentechnisch super vorbereiten auf die Spielsysteme, wenn ich bloß gar nicht mehr laufen kann, dann ist es schwierig. Also wenn ich überhaupt nicht mehr hinterherkomme, dann werden sie sich fragen, was macht der da eigentlich?
Genau.
Das heißt, ich muss mich körperlich vorbereiten, aber eben diese datenbasierte Vorbereitung, das ist ein Teil unseres Jobs und ich glaube, jeder, der in verantwortungsvoller Funktion ist, und ich glaube, in so einem sensiblen Bereich, was Sie auch ansprechen, ist ja letztendlich alles, was alles, was man tun kann im Vorfeld, um detailliert Szenarien durchzuspielen. Dafür, also da muss man sich die Zeit nehmen. Und nur mal ein Beispiel. In sehr vielen, also wenn wir ein Trainingslager auf die Vorbereitung auf die neue Saison haben oder auf unterschiedliche Turniere oder sonstige Sachen, wird immer eins gemacht. Wir haben dort junge Spieler, die Spielsituationen nachstellen.
Okay.
Also tatsächlich werden Situationen simuliert, damit wir als Schiedsrichter unsere Laufwege anschauen, laufen wir richtig, hätten wir vielleicht anders laufen können, hätte man einen besseren Weg wählen können, einen anderen Blickwinkel wählen können. Also es wird eigentlich nichts dem Zufall überlassen. Und dennoch ist es so, weil der Fußball eben so dynamisch ist, sie können natürlich nicht alles abbilden. Aber wenn man so viel Kraft, Zeit und Energie in Vorbereitung investiert, und wenn nur eine Situation letztendlich dadurch gelöst werden kann, dann hilft das ja schon mal. Und so ist es eben bei mir zum Beispiel, dass ich auch außerhalb dieser ganzen Schiedsrichter-Bubble oder dieser Fußballwelt rausschaue und sage, okay, welche Experten können mir helfen? Und ich mache mal ein Beispiel. ob das jetzt ein Körpersprachenexperte ist, also oder Mimikresonanz, Mikroexpressionen, körpersprachliche Reaktionen von Spielern erfassen beispielsweise. Da gibt es einen Experten, Dirk Eilert aus Berlin, mit dem ich auch im Austausch bin, um einfach bestimmte körpersprachliche Reaktionen von Menschen zu analysieren in bestimmten Extremsituationen, damit ich Zusatzinformationen bekomme, wenn ich nicht alles wahrgenommen habe beispielsweise. Weil viele Spieler verraten sich dann auch mal durch ihre Körpersprache. Oder ob man es mit einem Verhaltenstherapeuten wie Jens Korsen, ein ganz renommierter Psychologe, der unter anderem auch erklärt, wie Menschen eigentlich ticken sollen, das hilft mir. Und ich glaube, man muss vielleicht auch mal in andere Bereiche gucken und sagen, was könnte einem helfen? Und in der Vorbereitung, aber gibt es auch andere Experten, die letztendlich einen Input geben können. Und mir macht es persönlich Spaß, weil ich will ja meinen Job so gut wie möglich machen. Und deswegen ist das eindeutig ein Teil meiner Aufgabe.
Ich habe also verstanden, dass Sie sich auf jeden Fall das als Teil Ihrer Aufgabe sehen, eben sich vorzubereiten, dass das dazu gehört und dass Sie das eigentlich auch in allen Bereichen außerhalb des Fußballs sehen, wo wichtige Entscheidungen gefällt werden. Und was ich eben auch rausgehört habe, ist, dass Sie bewusst darauf setzen, auch über den Tellerrand hinauszuschauen und sich Menschen zu holen, die in Randbereichen, die nicht offensichtlich was mit Fußball zu tun haben, Impulse geben können, um ihr eigenes Spiel, ihr eigenes Tun weiter zu verbessern. Ich frage mich gerade so ein bisschen, wir merken das manchmal so in der Cybersecurity, man tauscht sich nicht wirklich gerne aus, weil es ein Thema ist, man darf auch manches nicht preisgeben. Es gibt da so ein Prinzip, das heißt need to know. Also wir geben eigentlich nur das Preis, was man auch wissen muss. Tauschen Sie sich auch mit anderen Schiedsrichtern aus? Also gibt es da auch so eine Rivalität oder sagen Sie, nee?
Das ist also wir tauschen uns schon aus. Also nicht nur im Rahmen unserer regelmäßig stattfindenden Lehrgänge, sondern auch außerhalb. Nur ist es so, bei uns ist es ja, wir sehen ja jede Spiele, also jedes Spiel in der Bundesliga kann man ja im Fernsehen verfolgen.
Verfolgen Sie jedes?
Also die wichtigste Entscheidung schauen wir uns alle an am Wochenende. Also das ist klar. Also das heißt, wir haben auch intern ein Portal, wo die wichtigsten Entscheidungen zusammengefasst sind.
Okay.
Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, wie es in der Cybersecurity ist, aber wenn sozusagen solche Fälle auftreten, um letztendlich aus diesen Sachen, die dort passiert sind, das müssen ja gar keine Fehler sein, es gibt ja auch positive, gute Entscheidungen. Da haben wir letztendlich ein Tool dafür, wo wir letztendlich dann auch detaillierter einsteigen und uns mit diesen ganzen Entscheidungen individuell beschäftigen. Und natürlich gibt es auch einen Austausch, aber das ist wie überall, mit dem einen versteht man sich eben besser, mit dem anderen weniger. Aber wir haben regelmäßig eine Diskussion zu Entscheidungen. Und ich glaube, nur so kommt man ja auch weiter, gemeinsam weiter, weil ich glaube, das ist so das A und O, dass man eben aus den guten und negativen und auch vielleicht aus den Fehlentscheidungen, die da passiert sind oder auch den guten Entscheidungen, die auch Woche für Woche passieren und auch wirklich hervorragende Entscheidungen werden teilweise in der Bundesliga getroffen, aus denen muss man ja auch was lernen.
Das ist natürlich wirklich eine tolle Möglichkeit, die Sie da haben, so ein gemeinsames Portal, sich das immer wieder die Entscheidungen anschauen zu können, da die Möglichkeit haben, die guten wie die vielleicht nicht so gut glücklichen Entscheidungen nochmal Revue passieren zu lassen. An der Stelle ist es wirklich toll. Ich frage mich gerade, wenn es wirklich mal zu so einer brenzligen Situation kommt, wo Sie sagen, ja, jetzt ist hier so ein Durcheinander, so ein Kuddelmuddel, Sie müssen vielleicht hinterherrennen, haben Sie irgendwelche Techniken, wo Sie sagen, damit kann ich einen kühlen Kopf bewahren? Weil Sie ja auch gesagt hatten, Sie hatten Automatismen, das ist so dieses schnelle
Denken. Ja, also wir Schiedsrichter haben über so die Zeit gelernt, dass man den Fokus, also man muss wissen, wo man hinschaut. Also es sind zu viele Informationen um uns rum im Spiel, also Zuschauer, Spieler rennen rum, dann da passiert ja alles Mögliche. Ja. Das heißt, wir sind natürlich schon kognitiv sehr beansprucht da in so einem Spiel und es passieren zu viel, es ist eine totale Reizüberflutung am Ende. Und die ganz große Kunst ist es natürlich, auf was fokussiere ich mich in den entscheidenden Momenten? Ich mache jetzt mal ein Beispiel, wenn der Ball im Strafraum ist, ist unser Fokus nur noch auf den Ball, weil wir versuchen zu erfassen, verändert in irgendeiner Form der Ball seine Richtung in einem Zweikampf. Weil wenn ein Verteidiger grätscht von der rechten Seite und trifft den Ball, dann geht der Ball eben physikalisch, muss er dann nach links weggehen. Das heißt, diese Veränderung der Ballrichtung ist für uns eine Zusatzinformation. Wohingegen ich vielleicht einen Kontakt am Fuß gar nicht, also physiologisch vielleicht gar nicht wahrnehmen kann, weil es zu wenig oder zu schnell abläuft. Aber was ich sehe, ist, ob der Ball seine Richtung ändert. Also wir haben sozusagen in ganz vielen Bereichen des Spielfeldes das Bewusstsein, wo schaue ich hin, wenn es entscheidend wird. Und diesen Fokus auszurichten, den Fokus letztendlich auch dann auf die wesentliche Information zu bringen, das ist das, was uns hilft. Ich meine, es gibt ja in Unternehmen ganz viele Projekte, die in entscheidenden Momenten scheitern, weil die Menschen sich auf die falsche Information fokussieren. Und das ist schon sehr vergleichbar bei uns auch. Aber wir versuchen natürlich dann immer wieder auch im Rahmen der Vorbereitung sich bewusst zu machen, okay, wenn das passiert, schaue ich nur dahin, weil ich dann zumindest die Chance habe, was zu erfassen. Aber auch dann passieren natürlich Situationen, die man dann nicht richtig löst.
Da sprechen Sie mir wirklich aus dem Herzen, weil in der Cybersecurity haben wir dasselbe Thema. Wir generieren so viele Daten und es ist schwierig, aus diesem ganzen Rauschen dann eigentlich das wichtige Signal rauszufinden und da wirklich zu schauen, okay, wo muss ich hinschauen und dann sich auch, wie Sie gesagt haben, noch im vorzubereiten, also wirklich auf den Fall X zu sagen, okay, wenn das eintritt, dann muss ich an diese Stelle schauen, dann sind diese Daten relevant, weil die mir dann eigentlich die nächste Entscheidung ermöglichen, finde ich einen ganz tollen Impuls an der Stelle. Haben Sie das irgendwie gelernt oder ist das, also wie kommt man zu diesem Punkt dahin, dass man das kann?
Ja, also gut, ich meine, klingt jetzt sehr einfach vielleicht, aber ich habe so viele Fehler gemacht in meinem Leben, dass ich eigentlich immer ausprobieren, testen, Fehler machen und dann das nächste Mal vielleicht besser machen. Also das ist das, was ich die ganze Zeit mache. Ich habe in den Anfängen meiner Karriere, habe ich am Wochenende teilweise 3 Spiele geleitet. Das schaffe ich mittlerweile nicht mehr. Wenn ich 3 Spiele am Wochenende leiten würde, dann würde ich wahrscheinlich körperlich auseinanderfallen. Aber es ist tatsächlich so, dass natürlich dieses permanente in den Anfängen sehr viele Spiele leiten eine unglaubliche Erfahrung bringt. Und natürlich dann dieses permanente Analysieren, sobald wir dann auch noch die Möglichkeit haben, die Bildmaterialien letztendlich, also Bewegtbilder haben, aus der Bundesliga, zweiten Liga, dritten Liga haben wir ja alles als Bewegtbild, dann ist die Analyse noch schöner. Warum? Weil Sie müssen sich vorstellen, egal was auf dem Platz passiert, ich speichere das ja ab. Also ich vergesse ja nicht, was ich gesehen habe. Also das vergisst man ja nicht.
Trotz der Reizen.
Ja, aber man vergisst nicht, was man in dem Moment gesehen hat und was man wahrgenommen hat und warum man entschieden hat. Das vergessen Sie nicht. Und das Schöne ist, wenn Sie dann vor dem Bildschirm sitzen und schauen sich dieses Bild nochmal an und gleichen das ab mit dem, was Sie wahrgenommen haben und die Bilder, dann verstehen Sie ganz häufig, jetzt verstehe ich eigentlich, warum ich das so wahrgenommen habe. Man hätte es vielleicht von der anderen Perspektive besser lösen können. Also letztendlich mache ich permanent einen Abgleich zwischen meinem Bewusstsein und was ich da wahrgenommen habe und dem, was die Bilder dann hergeben. Ja. Aber das ist auch am Ende eine Übungssache und damit kommt man eben Schritt für Schritt weiter und weiß, okay, bei einer Handspielsituation sollte ich vielleicht geschickterweise mich so verhalten oder bei einem Foulspiel, was auf der rechten Seite des Strafraums stattfindet, sollte ich lieber die Bewegung in die Richtung machen. Also das sind halt dann wirklich Details, die man dann über die Jahre entwickelt. Und am Ende ist es halt, machen und leiten, viele Fehler machen und dann daraus im Optimalfall lernen. Aber man muss sich halt bewegen. Ne? Also das kommt nicht einfach so.
Ich habe verstanden, diese Analysen, die werden Ihnen ja aufbereitet in einer gewissen Form, ne? Also diese ganzen Entscheidungen, die Sie gesagt haben, diese Plattform, wo das alles zusammenläuft. Haben Sie auch jemanden, mit dem Sie das in Dialog durchgehen oder ist das eher etwas, was Sie kontemplativ für sich tun?
Nee, wir haben ja unsere regelmäßigen Schiedsrichtertreffen.
Okay.
Die wichtigsten Entscheidungen werden uns aber jede Woche nochmal von der sportlichen Leitung ja zur Verfügung gestellt mit Kommentaren. Also da steht dann wirklich, das und das sollten wir so und so lösen.
Okay.
Also da ist dann ein klarer Hinweis auch auf die Entscheidungen und auf die Entscheidungsfindung. Darüber hinaus machen wir aber natürlich tauschen wir uns ja regelmäßig auch mit den Kollegen aus, dass wir dann einfach Sachen diskutieren, die vielleicht gar nicht so auffällig waren in den Medien, aber für uns relevant sind. Das ist aber halt weil wir da Interesse dran haben. Ja. Das ist halt unsere Leidenschaft. Klar. Also wir wollen ja im Optimalfall gut und richtig entscheiden und wir tun dafür alles. Aber da muss man dann halt auch dann tatsächlich auch diesen Aufwand betreiben. Ich glaube, das ist in jedem Job so. Also ich glaube nicht, dass das jetzt in der Cybersecurity anders ist. Also ich glaube, wenn man die Leidenschaft hat und dann halt extrem viel dann auch investiert, dann wird man so oder so, also Qualität setzt sich am Ende immer durch und man muss halt dranbleiben. Das ist halt das Thema und das ist, glaube ich, überall so.
Kann ich gut nachvollziehen und ja, die Leidenschaft muss mit dabei sein und das sehe ich bei ganz vielen Kollegen im Cybersecurity-Umfeld. Sie hatten vorhin mal gesagt, wenn Sie heute noch 3 Spiele am Wochenende durchpfeifen müssten, dann wäre das körperlich wahrscheinlich grenzwertig. Gibt es irgendwas, womit Sie sich mental auf Spiele vorbereiten, bei denen Sie schon im Vorfeld wissen, okay, das wird anstrengend? Gibt es was, wo Sie sagen, das ist eine Übung, die hilft Ihnen?
Ja, also es gibt ganz viele Sachen, die ich mental, also diese emotionale Balance letztendlich herstelle. Das geht los bei... Ach, da werden jetzt einige wahrscheinlich schmunzeln. Das sieht man ja immer, dieses Eisbaden beispielsweise. Ja. Ich habe ja so ein Eisfass zu Hause mit einem Aggregator. Das Ding kühlt auf 3 Grad ab. Mhm. Und es ist wirklich so, wenn Sie dabei in so ein 3 Grad kaltes Wasser reinspringen, da denken Sie erstmal über nichts mehr nach. Da versuchen Sie zu überleben, gefühlt, ja. Aber es ist eine Art von im Moment sein. Mhm. Also in dem Moment ist man gedanklich wirklich nur da. Und ich mache auch ganz viel Atemübungen also vor dem Spiel. Also gut, Yoga, Beweglichkeitsübungen mache ich so und so. Das hat aber jetzt weniger jetzt mit dem Thema die innere Balance finden zu tun, sondern mehr die körperliche Beweglichkeit halt da zu verbessern. Also es sind unterschiedlichste Übungen. Ich habe ein Höhentrainingsgerät, ich kann auf 8000 Metern, tatsächlich, ich kann 8000 Meter Höhe simulieren, zu Hause mit so einer Maske. Ja. Auch das dient eigentlich nur dazu, dass ich so ein bisschen also Mitochondrien aktiviere und letztendlich einen besseren Fokus habe. Ich versuche da halt auch, das ist wie so ein leichter Schlaf, wenn sie da Sauerstoff reduziert, in so einer intervallmäßig da in die Höhe versetzt werden. Das muss man jetzt alles nicht machen, aber zum Beispiel die Atemübung vor den Spielen, die hilft mir zum Beispiel extrem, dass ich da ruhiger werde. Und ich meine, das ist jetzt keine Rocket Science, das weiß auch jeder, dass man durch den Atem sehr viel steuern kann. Und das sind aber so diese klassischen Sachen, die ich da auch mache.
Was ich auch ein bisschen eben da raushöre, Sie versetzen sich bewusst also selber in körperlichen Stress, sei es durchs Eisbaden oder das Höhentraining, um dann in der jeweiligen Situation eigentlich diesen Stress gar nicht mehr so zu spüren. Und dasselbe ja auch mit den Analysen, die Sie vorher durchgehen.
Genau.
Also praktisch sich ein bisschen abzustumpfen gegenüber diesem Stress, den man vielleicht in dem Moment dann spürt.
Ja, Resilienztraining. Mhm. Es gibt ja auch ganz einfache Übungen, die auch die Resilienz stärken. Das sind so diese klassischen Halteübungen. Zum Beispiel, wenn man jeden Tag einfach nur 3 Minuten planken würde, das ist wirklich, das stärkt die Widerstandsfähigkeit. Ja. Gibt's wunderbare Studien dazu. Es ist genau das Areal im Hirn, was die Resilienz wirklich dann auch stärkt. Und das sind halt alles Sachen, das sind so Kleinigkeiten. Aber natürlich, wie immer, man muss es halt machen.
Und Sie halten ja mittlerweile auch viele Vorträge in Firmen, in der Wirtschaft. Ja. Im Sport ist das normal. Da bereiten sich Sportler drauf vor, da gehört das irgendwie dazu. Sehen Sie, dass das irgendwo auch in der Wirtschaft oder in Unternehmen Einzug hält?
Also ich glaube schon, dass es ganz viele Leute gibt, die den Tag auf eine besondere Art und Weise starten, diszipliniert starten. Manche halten viel davon, andere weniger. Das muss ja wirklich am Ende jeder für sich wissen. Aber ich merke halt, was mir gut tut. Und ganz einfach, wenn ich morgens nicht trainiere, dann bin ich wesentlich schlechter auch in der Performance in der Arbeit. Also das heißt, ich bin einfach träger. Ich habe diese Energie dann nicht. Mhm. Und wenn man das rausgefunden hat, dass einem Bewegung am Morgen gut tut, und dann auch noch die Performance hinten raus in der Arbeit besser wird, ja, dann sollte man es irgendwie schaffen, den Schweinehund zu überwinden sozusagen. Das sind aber, wie gesagt, das sind sehr individuelle Sachen. Macht mir das jeden Tag Spaß zu trainieren? Ich sage Ihnen nein. Also ich war heute laufen,
ja,
hier in Bielefeld,
ja,
und ich habe mich verlaufen und dann waren es irgendwie am Ende 13 Kilometer auf der Uhr. Ich wollte aber nicht so lang laufen. Dann gab es kein Frühstück und dann dachte ich mir, naja, gut, aber egal. Aber ich fühle mich heute, also es ist trotzdem, man ist ein Stück weit stolz, weil man sagt, ah, jetzt hat man eine gute Trainingseinheit hinter sich.
Ja.
Aber das ist halt sehr individuell und da hat jeder so seine Schwerpunkte und bei mir ist es halt so, dass ich zum Beispiel das Thema Krafttraining, was sehr, sehr wichtig ist, aber da bin ich halt nicht so, das mache ich halt nicht so gern, aber ich ziehe es trotzdem durch. Also das ist eben die Kunst, wenn es die Sachen, die einem nicht Spaß machen, dann trotzdem zu machen, weil ich ja weiß, für was ich es mache, weil das übergeordnete Ziel, das treibt mich ja an. Und ich glaube, egal in welchem Job man ist, wenn ich weiß, für was ich es tue, dann mache ich das dann auch mal, ja, auch wenn es mal wehtut, ja.
Sehr schön, das übergeordnete Ziel, das wofür, dass man das kennen muss, dass einem das hilft, dann auch Disziplin zu wahren. Super, das war jetzt der erste Teil des Interviews mit Dennis Aytekin. Waldemar, ich fand spannend, wie ging es dir?
Ja, das also erstmal überrascht es mich, wie du deinen Urlaub verbringst, aber ich finde es definitiv toll. Und ganz klar, Entscheidungen unter Druck zu treffen, ist ja halt etwas, was man als Geschäftsführer, als CIO und im Endeffekt auch wirklich jeder, der in irgendeiner Weise Verantwortung trägt, kennt. Und da die richtige Entscheidung zu treffen, ist nicht immer ganz einfach. Rückblickend weiß man sowieso alles besser, aber ich glaube, wir warten erstmal nächste Woche den zweiten Teil des Interviews ab und dann können wir uns nochmal unterhalten.
Ja, super. Genau, also wenn Ihnen das was gefallen hat, wenn Sie das spannend fanden, wenn Sie da noch ein bisschen mehr von hören wollen, nächste Woche der zweite Teil des Interviews. Anschließend unterhalten Waldemar und ich uns nochmal ein bisschen über das Interview, geben vielleicht nochmal ein paar Insights aus unserer Sicht. Also abonnieren Sie gerne diesen Podcast, wenn Sie es noch nicht getan haben. Hören Sie nächste Woche wieder rein in den Podcast Sicherheitsfragen, dem ÖDIF Informationssicherheitspodcast für Entscheidungsträger.
Vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal.